Es gibt aber noch ein krasseres Beispiel. Im Musenalmanach für das Jahr 1800 erschien das Lied von der Glocke. Das Publikum war von der Genauigkeit und Treue, mit der darin die Vorgänge des Glockengusses geschildert waren, überrascht und entzückt. Aber schon 11 Jahre früher hatte sich Schiller mit dem Stoff beschäftigt und ging, wie Caroline mitteilt, oft nach einer Glockengießerei vor der Stadt spazieren, um von diesem Geschäft eine Anschauung zu gewinnen. Die Dichtung wollte aber nicht recht vorwärts gehen und er legte den Plan zurück. Eines Tages aber fiel ihm ein ganz ödes Buch in die Hände, die ökonomisch-technologische Enzyklopädie von Grünitz. Er las es, und auf einmal war die Anschauung da. Im Leben aber verhielten sich Goethe und Schiller merkwürdigerweise gerade umgekehrt. Goethe sagte noch im Alter von sich, ich bin immer das neugeborene Kind, und war sein Leben lang eine passive, entschlussschwache, im Grunde weltfremde Natur. Während Schiller von den Tagen seiner Reife an durch eine sehr scharfe Kenntnis und resolute Behandlung der gesamten Umwelt gekennzeichnet ist. Er war ein Virtuose in der Handhabung des publizistischen Apparats, und zwar in einem Grade, wie er damals noch viel seltener war als heutzutage. Ein Meister des Waschzettels, des Prospekts. Man denke an die Vorrede zur Auswahl aus Peter Wall, den Vorbericht zur Sammlung historischer Memoirs, die Ankündigungen der von ihm herausgegebenen Zeitschriften, der Rheinischen Thalia und der Horen, die er beide mit größter Geschicklichkeit redigierte, zum Teil unter Zuhilfenahme ganz moderner journalistischer Praktiken. Bei den Horen rechnete er ganz bewusst auf den Snobismus gewisser Publikumskreise, die es zu allen Zeiten gegeben hat, indem er an den Verleger Cotta schrieb, das Denken ist freilich eine harte Arbeit für manchen, aber wir müssen es dahin bringen, dass, wer auch nicht denken kann, sich doch schämt, es zu gestehen und unser Lobredner wider Willen wird, um zu scheinen, was er nicht ist. Er ließ die einzelnen Nummern in der Allgemeinen Literaturzeitung auf Kosten Cottas fortlaufend besprechen, was, da dies die angesehenste und einflussreichste Zeitschrift Deutschlands war, selbst unter den heutigen Verhältnissen ein unerhörter Vorgang wäre. Und beim Eingehen der Horen erwog er die amerikanische Idee, durch Einrücken eines tollen politisch-religiösen Aufsatzes ein Zensurverbot zu erwirken, um damit das Fiasko zu kaschieren.